so morgen zusammen sind, so verteilt darum, aber sei es drum. Da wir jetzt ja hier auch beim Hegel stehen, habe ich gedacht, es soll ja eben nicht einfach bloß eine Verdoppelung werden, dass wir von der anderen Seite her einfach die Texte angucken, die er ausgewählt hat. Ich glaube, dass sich das gut ergänzt mit dem, was ich da in der Vorlesung versuche zu sagen. Dann habe ich noch den Zettel mitgebracht, wenn das da im Winter, also das sollte ja an sich weitergehen, dann wäre das dieses, die Reklamnummer, also 1622 ist die Nummer, das sind die Pascal-Gedanken. Die Ausgabe nach La Fumée, nach der ersten Kopie. Aber wir haben, nachdem wir beim letzten Mal über Fichte gesprochen haben, oder möchte jemand nochmal darauf zurückkommen? Setzen wir dann aber beim Hegel ein, das ist dann auf der Seite 169. Da steht es ja auch, nicht, dass also mit Hegel der Systemanspruch in der Philosophie seinen Höhepunkt erreicht. Es geht eben darum, was wir im ganzen deutschen Idealismus immer gehört haben, die Liebe zum Wissen in ein Wissen zu verwandeln. Die Frage ist, ob das eben gelingen kann oder was das dann heißen soll. Und nimmt natürlich einen Text erstmal aus der Phänomenologie. Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein. Was heißt Wahrheit? Wahrheit war ja mein Vorschlag zu sagen, die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt, oder anders ausgedrückt, das sich Zeigen der Wirklichkeit, man könnte sagen, das Dasein der Wirklichkeit oder des Seienden von etwas. Das erklärt ja, warum in verschiedenen Definitionen Wahrheit und Wirklichkeit gar nicht unterschieden werden. Berühmte Definition von Augustinus, wahr ist das, was ist. Dann fragt man sich, warum gibt es das Wort wahr und warum gibt es das Wort seiend? Also man muss es ja irgendwo unterscheiden. Und die Unterscheidung, schlage ich vor, wäre die zu sagen, Wahrheit ist das sich zeigen, das erkannt sein, das sichtbar werden der Wirklichkeit. Manche machen ja den Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit und nennen dann eben Realität, das, was jetzt der Wirklichkeit an sich heißt. Und Wirklichkeit hieße die Realität, insofern sie begegnet. Jetzt haben schon klassischerweise die Leute eigentlich gewusst, dass sich die Wirklichkeit nicht einfach abbildet, dass wir keine Spiegel sind, sondern dass das eine Begegnung von Subjekt und Objekt ist. Das, wie schon ein paar Mal erwähnt, wird dann in der Neuzeit vergessen in der Physik. Und dann denkt man, Wahrheit und Wirklichkeit sei schlechthin dasselbe, und daher der Schock, als man dann merkt in der Mikrophysik, das ist nicht so. Und daher haben wir dann bis heute so diese Neuentwürfe, radikaler Konstruktivismus und mit Containermetapher, dass man sagt, es gibt gar kein sich Verständigen, es gibt gar kein Erblicken der Wirklichkeit, sondern ich stecke, was ich denke, wie in eine Streichholzschachtel, ohne dass der andere das sieht. Der kriegt die Streichholzschachtel rübergeschoben, macht die auf, ohne dass ich sehe, was der da sieht, wenn er danach guckt. Und was mag da zwischendurch passiert sein? Das ist die berühmte Containermetapher. Der eine denkt was und redet, der andere hört was und denkt sich was dazu. Aber ob das dasselbe ist, ist die Frage. So was kommt ja dann in den Märchen vor, dass der König im Krieg ist und die Königin schreibt ihm einen Brief, sie hat einen Sohn bekommen, und unterwegs tauscht das da irgendein Bösewicht aus und dann steht da drin, nein, sie hat irgendeine grässliche Kreatur geboren oder so Geschichten, bis es dann nach allen Umwegen schließlich doch zur Aufdeckung und Bestrafung des Bösewichts kommt und sich das Paar wieder findet. Ne? Das ist an sich der Gedanke. Also Wahrheit als das sich Zeigen der Wirklichkeit. Jetzt im deutschen Idealismus kommt der Gedanke dazu, dass es gar keine Wirklichkeit gibt, die sich nicht jemand zeigt. Weil sie sagen, was heißt denn Wirklichkeit? Wirklichkeit heißt ja nicht, wie das ein Naturalist sagt, da ist eben ein Gegenstand, ganz egal, ob den wer sieht oder nicht, sondern es gibt überhaupt nur etwas, in dem es das für jemand gibt. Sodass deswegen die Wahrheit eigentlich erst die eigentliche Wirklichkeit ist. Und jetzt sagt er, diese Wahrheit hat ihre wahre Gestalt nur im wissenschaftlichen System. Erstmal Wissenschaft, darüber haben wir auch schon öfter geredet, nicht gewusst das, nicht gewusst wie, sondern gewusst was. Was Und zum Was gehören dann natürlich auch ein Blick, das heißt dann erst Begreifen des Schauens auch so der ganzen Zusammensetzungen. Dann bin ich also auch beim Warum und Wozu, die da auch mit dazu gehören, wenn ich was sage. Wobei ja Warum auch mal Wozu geheißen hat. Nicht? Das war ja mal ein S, das R in der Mitte. Was um wes will. Und jetzt sagt er noch, das Ganze muss ein System haben. Weil eine Einzelwirklichkeit für sich genommen, unabhängig von ihren Bezügen, gar nicht richtig erkannt werden kann. Das gehört immer der Zusammenhang hin. Das haben Sie ja auch außerhalb irgendwelcher hegelischen Systeme in allen möglichen Diskussionen. Wie definiere ich zum Beispiel eine Handlung? Nach diesem berühmten Aphorismus vom Letz, ich habe ihm nur mit dem Finger gedroht, sagst du, und unterschlägst, dass er am Abzug einer Pistole lag. Also wie genau beschreibe ich eine Handlung? Was gehört dazu? Und so sagt er, die wahre Gestalt, in der Wahrheit existiert, kann nur das wissenschaftliche System sein. Daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaft näher komme, dem Ziel, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein, ist es, was ich mir vorgesetzt. Denn natürlich geht es in der Philosophie um die Wahrheitserkenntnis. Und die Erkenntnis jetzt nicht der Wahrheit, sondern wie man gesagt hat, der Seinserkenntnis, der Wirklichkeitserkenntnis, und das wäre dann die Wahrheit. Tatsächlich kann man auch nochmal sagen Wahrheitserkenntnis, weil diese Wahrheit selber auch nochmal erkannt werden will. Die gehört nämlich zum System dazu. Das Wahrheitsein und die Struktur von Wahrheit, das Verhältnis der Wahrheit zur Wirklichkeit, deren Wahrheit sie ist. Die innere Notwendigkeit, dass das Wissen Wissenschaft sei, liegt in seiner Natur. Wenn Wissen heißt, sich zeigen dessen, was ist, dann verlangt es bei diesem sich zeigen natürlich ein unverkürztes sich zeigen. Und dann gehören zu diesem unverkürzten sich zeigen auch das Was und Warum. Wenn das nicht mit da ist, sondern nur das und das Wie, habe ich kein wirkliches sich zeigen. Das erklärt auch meiner Ansicht nach, dass immer wieder, gerade zum Beispiel auch in der Gottesfrage, der Begriff Erkennen und Begreifen in eins gerührt wird. Wenn man immer wieder lesen kann, Gott kann man nicht erkennen, während ich dafür plädieren würde, zu sagen, Gott kann man nicht begreifen und ich kann ihn sehr wohl als Unbegreiflichen erkennen. Da brauche ich gar nicht den lieben Gott, da reicht schon meine Frau, ja, da reiche ich schon selber. Wie weit können wir uns denn wirklich begreifen? Mit Begreifen meine ich, ganz und gar erkennen, nach allen Gesichtspunkten, nach allem, was überhaupt erkennbar ist. Wenn wir sagen, nach Gründen, nach Absichten, nach Ursachen. Wirklich begriffen habe ich etwas, wenn ich nicht nur den Sinn erkenne, das nennt man Verstehen. Also wenn ich obendrein auch noch die bis hin zu den Mechanismen, das sich Zeigen des Sinns erkenne. Und das geht dann eher ins Erklären. Also sowohl Verstehen und Erklären, alles zusammengehört und etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkannt werden kann. So definiert das Thomas mal. Das nenne ich Begreifen, Komprehendere. Wobei nochmal die Frage ist, ob Begreifen so ein glückliches Wort ist, weil Begreifen heißt ja so umfassen und umgreifen und haben. Komprehendere auch, eigentlich jagt man da was und will es dann eben ganz umfassen und festhalten. Meine Rückfrage ist ja immer, das, was ich in diesem Sinn begreifen kann, das kann mich nicht mehr umgreifen. Sodass deswegen Heimat in dem Sinn nicht begriffen werden kann. Sondern das, was ich begreife, dessen Heimat bin ich dann. Und daher ja mein Hinweis darauf, dass das Wort Geheimnis eigentlich ja in der Mitte das Heim hat. Und das, worin ich daheim bin, das kann ich nicht umgreifen. Das kann ich verstehen, darin kann ich mich wiederfinden, aber ich kann es natürlich nicht meinerseits in die Tasche stecken. Das muss man so festhalten, das ist das, was dann hinterher Nietzsche nennen wird, dass das ganze Wissen wollen Wille zur Macht ist, und Heidegger hat das ja übernommen. Dasselbe übernehmen dann hinterher die jüdischen Denker, also Rosenzweig, Levinas und die Leute, die sagen, das ganze abendländische Denken sei eigentlich eine Philosophie du Meme, ein Einbezug von allem, was mir begegnet, in mich hinein, eine Bemächtigung des Anderen. eine Aneignung. Die Ausdrücke werden ja auch so verwendet, Aneignung. Und dann ist natürlich klar, wenn ich Erkennen begreife als ein in mich hineinholen, dass man dann dafür kämpfen muss, dass man nicht alles in sich hineinholen kann. Denn wenn man alles in sich hineinholen kann, hat man alles begriffen und alles ist weg. Aber das liegt ein Stück hier zugrunde. Also das Wissen Wissenschaftler, liegt in seiner Natur und die befriedigende Erklärung darüber ist allein die Darstellung der Philosophie selbst. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den Hegel nicht müde wird zu unterstreichen. Die Durchführung zeigt es. Der eigentliche Beweis für entscheidende Dinge ist, dass ich es machen muss. Also rein logisch gilt das zum Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, Gottesbeweise, gibt es Gottesbeweise oder nicht? Die einzige Antwort kann darin bestehen, einen zu machen. Wenn er nicht gelingt, bleibt die Frage immer noch offen. Das ist das Problem mit negativen Aussagen. Nicht? Wie will einer beweisen, das kann es gar nicht geben. Aber positiv wäre es eigentlich erst erwiesen, wenn jemand einen vorlegt, den die anderen auch akzeptieren. Ich kann das nicht in einem Reden über, so von außen theoretisch bereden, sondern eigentlich wird es erst dadurch belegt, dass es gemacht wird. Und deswegen wird Hegel nicht müde zu sagen, man kann nicht bloß die Vorreden lesen, man kann nicht bloß die Inhaltsverzeichnisse lesen, man kann nicht immer bloß die Rezensionen lesen, sondern man muss es selber denken, durchvollziehen und nur die Durchführung macht es aus. Dass das auch seine Fragwürdigkeit hat, liegt auf der Hand, nicht? Denn darauf, wenn ich das nämlich so in aller Striktheit übernehme, komme ich bei dem Schillersatz an, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Das heißt, wer unterliegt, unterliegt zu Recht. Das kann man schon bei Plotin so lesen. Wer siegt, siegt zu Recht und wer unterliegt, unterliegt zu Recht. Das konnte man früher noch unterbringen mit dem Blick auf Gottes Urteile, dass man sagt, Gott passt da auf, dass der Richtige dann siegt. Auch da hat es ja nicht immer gestimmt, nicht? Aber das jetzt so grundsätzlich zu vertreten, ist wirklich eine gefährliche Aussage, nicht? Aber das liegt ein Stück dann mit da drin. Die Wirklichkeit der Durchvollzug zeigt erst, was an der Idee ist. Darum kann man dann beim frühen Hegel lesen, nie hat die Unschuld gelitten. Was ja wirklich eigentümlich ist, wenn man eigentlich ein Christ ist, nicht? Was zu sagen. Also, die äußere Notwendigkeit, also die innere macht die Philosophie selber, jetzt probiert er erstmal Leute von außen ranzuführen, die äußere Notwendigkeit aber, insofern sie abgesehen von der Zufälligkeit der Person und der individuellen Verfassungen auf eine allgemeine Weise gefasst wird, ist dasselbe, was die innere in der Gestalt wie die Zeit das Dasein ihrer Momente vorstellt. Also auch hier wieder, wenn ich sage, etwas ist nur wirklich im Durchvollzug, kann ich natürlich auch sagen, auch was in der Denkgeschichte geschieht, ist dann das Einzige, was richtig ist. Das, was sich in der Gestalt herausarbeitet, in der Geschichte des Denkens, das ist dann eben auch die Wahrheit. Was soll sie sonst sein? Sonst ist es nur eine vermeintliche, eine behauptete, eine beanspruchte, die aber nicht ausgewiesen werden kann. Dass die Erhebung der Philosophie zur Wissenschaft an der Zeit ist, dies aufzuzeigen würde daher die einzig wahre Rechtfertigung der Versuche sein, die diesen Zweck haben, weil sie die Notwendigkeit derselben dartun, ja weil sie sie zugleich ausführen würde. Da fasst das nochmal zusammen. In dem Moment, wo ich das wirklich zeigen kann, dass das notwendig ist, habe ich es auch schon getan. Also ein berühmter Satz, Philosophie ist die Gedanken ihrer Zeit in Form gebracht, da, wo der Weltgeist eben steht heute, das wird gedacht. Und das müsste man jetzt zeigen können, warum das geschieht. Da ist ein entscheidender Punkt für die Leute natürlich das Ereignis Kant. Deshalb mit dieser Umkehrung, mit der kopernikanischen Wende, mit dem Einsetzen beim Denken, dass das hier etwas Neues ermöglicht gegenüber dem Früheren und was man aber weiter treiben muss. Sinnlich, das war das, so fing immer Reinhard Laut seine Fichte-Vorlesung an, dass er erstmal zeigte, dass eben mit diesem Schritt jetzt nach Kant eben so viel passiert ist, dass jetzt eben dann auch so die Wahrheit dann bei Fichte durchbrechen kann und dann schlechthin so die Lösung von allem da ist. Das war dann so ein Gedanke, auf den das hinauslief. Also, der Geist, der sich so als Geist weiß, ist die Wissenschaft. Das müssen Sie so ernst nehmen, wie er es schreibt. Nicht? Also die Wissenschaft sind nicht die Bücher und die Wissenschaft sind nicht die Universitäten. Die Wissenschaft, diese eigentümliche Wirklichkeit, was ist das für eine Wirklichkeit? Diese eigentümliche Wirklichkeit, die kann nicht ohne uns bestehen, aber sie ist nicht unser Werk. Das ist das, was eigentlich drinsteckte. Wenn man das jetzt auf die Gotteslehre überträgt, wird es natürlich etwas eigentümlich, das dabei herauskommt. Und das ist aber hier damals bei Kerber auch, der Kerber hat ja mal hier so Tagungen gemacht zu solchen Fragen und da war das, wie hat der jetzt geheißen, der Hauptschüler von Falk, der Hauptschüler von Pannenberg, der hat Gott so interpretiert. Der sagt, Gott ist so etwas wie die Wissenschaft unter das Recht. Also Gott ist keine Substanz, die da so extra irgendwo da ist. Und das meinte der als Professor für systematische Theologie in Wien, evangelische Theologe, also sagen zu können. Gott ist so etwas wie das Recht oder die Wissenschaft. Das heißt, das gibt es nicht ohne uns, aber das gibt es nicht als jetzt so mein Gemächte und von mir hergestellt, sondern ich unterliege dem auch, ich stehe damit drin. Wir sind in gewisser Weise gegenseitig angewiesen aufeinander. Und diese Art von Wirklichkeit, nicht in sich, sondern für uns, uns gegenüberstehend, aber nicht ohne uns, das, was er hier also für die Wissenschaft sagt, das hat er dann angewandt in der Gotteslehre auf Gott, nur hat er sich nicht an der Wissenschaft orientiert, sondern hat vom Recht gesprochen, weil es da nochmal deutlicher war. Aber es ist derselbe Gedanke, der dort hineinkommt. Und das sollte man auch festhalten, wenn eben Hegel vom absoluten Geist redet. Er meint mit absolutem Geist nicht Gott, sondern er meint mit absolutem Geist dieses Zusammengehören von Gott und Mensch. Wie es eben in der Wissenschaft da ist.
Also doch erstaunlich, wie eigentlich immer wieder die Personalität Gottes in verschiedenen Richtungen aufgelöst
ist. Ist ganz mehr.
Struktur, ja. Weil das fast noch sympathisch ist, als auch diese Auflösung in das Unpersönliches, Überpersönliches, Energie.
Ja.
Ja,
eben, das finde ich doch sehr merkwürdig, finde ich auch, ja.
Wenn der die künftigen Jesuiten ausbildet, ich habe den da gehört, da gruselt mich ein bisschen.
Ja.
Sowas wie Wahrheit und Freiheit und Personalität kann ich doch nicht.
Ja, muss ich gestehen, sehe ich auch nicht, ja. Also, ja, ja. Aber das ist ja tatsächlich inzwischen, das taucht ja in verschiedenen Orden auf, also dieses Problem, dass die Leute sagen, ich muss das alles aufnehmen, weil die bei Personen immer eben vom Asiatischen her an diese Verengung denken und Personen mit Aufgeblasenheit und Egoismus und so verwechseln. Das kann man auch sehen in diesem Buch Religion von dem Japaner, dessen Name mir jetzt auch wieder nicht einfällt, gerade von der Kyoto-Schule. Ike. Also fällt mir da ja zwischendurch schon noch ein, der eben sagt, Gott muss ich denken, personal und apersonal, weil dabei Personen denken, die immer auf den aufgeblasenen westlichen Individuum, so das moderne Individuum, die Persönlichkeit eigentlich. Und deswegen wird das dann zurückgenommen, aus diesem Gedanken heraus, das kann es ja nicht sein, wenn mit Person gemeint ist sowas wie ich, während man sich klar machen muss, wir sind eben ja wirklich nur rudimentäre Personen. So stimmt es ja. Was man schon daran zum Beispiel merken kann, wie viel man über uns erfahren kann, ohne dass wir uns wirklich offenbaren. Einfach so, wie wir aussehen, wie wir uns bewegen, wie wir uns geben, zeigt sich schon so viel von uns, während der eigentliche Personenkern, ganz wichtiger Gedanke im Personalismus Scheelers, nur durch Selbstoffenbarung geht. Also Tatsache, dass bei uns schon so viel ablesbar ist, vom Körperbau angefangen, wie gesagt, alles durch, zeigt, in welcher rudimentärer Weise wir Personen sind. Nochmal. Und das war natürlich der Tradition klar. Ist aber dann neuzeitlich nicht mehr klar, sondern meint man, wir seien so das Urmuster von Personen. Und dann kann man ein Stück weit verstehen, dass sie sagen, nein, das kann eigentlich nicht das Absolute sein. Also der Geist, der sich als Geist weiß, ist die Wissenschaft. Sie ist seine Wirklichkeit und das Reich, das er sich in seinem eigenen Element erbaut. Merken wir ganz deutlich natürlich neutestamentliche Worte, die er hier verwendet. Nicht? dein ist das Reich und die Kraft und die Macht und Geld, alles steckt da natürlich drinnen. Der Geist, der sich als Geist weiß, ist die Wissenschaft, aber wo ist der? Nicht? Der ist eben in den Menschen, die das wissen und vollziehen und in anderen Geistwesen, soweit sie es vielleicht gibt oder so. Aber nicht nochmal als eine Sonderperson für sich, das ist eben zu naiv gedacht, wenn sie sagen, ne? Das ist der Hintergrund. Das reine Selbsterkennen im absoluten Anderssein, das ist natürlich genau der nächste Punkt, der sich damit stellt. Ich bin nicht die Wissenschaft, sondern ich bin bestenfalls ein Wissenschaftler. Aber nur durch die Wissenschaftler gibt es die Wissenschaft. Also Wissenschaft hier natürlich jetzt nicht im Science-Sinn gemeint, sondern eben in diesem klassischen Sinn Philosophie, Theologie, Denken des Ganzen. Das gibt es nur, dass es gedacht wird von Leuten, die dem nicht gewachsen sind und die sich als das absolute Anderssein in einer gewissen Weise schon mal verstehen, sagen wir erstmal als Anderssein. Im Blick auf die Steine oder so kommt dann nochmal das absolute Anderssein hinein. Also reines Selbsterkennen im absoluten Anderssein. Das ist von Plotin her von Anfang an das Problem, wie kann Geist sich erkennen? Geist kann sich unmöglich so erkennen, dass ein Teil des Geistes ein Erkennendes ist und ein anderer Teil das Erkannte. Deswegen wähle ich dafür immer den Ausdruck Selbsthelle. Also das ist also selber durchleuchtet. Das ist andererseits, wenn ich jetzt Selbsthelle sage, in einer reinen Einheit, ist es dann noch ein Erkennen, das eins kann sich, nach Plotin kann weder gedacht werden, noch denkt es sich selber. Denn wenn ich mich denke, bin ich schon beim Ich-Mich. Gar keine Frage, niemand weiß, wie es überhaupt aus dem Eins in was anderes kommt. Nicht? Aber jedenfalls beim Geist ist es so, dass er hier in einer scharfen Form schon dieses absolute Anderssein seiner selbst ist. So wie ich gesagt habe, ich und du sind einander in einer Gegensätzlichkeit fremd, die von außen im Blick auf er, sie, sie und so gar nicht zu erkennen ist. Das ist in der Innenseite anders. Da ist schon eine Weise von absolutem Anderssein da. Noch schärfer, wenn Sie es zurücknehmen, in sich selbst. Hegel hat das in der Vorlesung mal so genannt, er hat gesagt, ich bin der Kampf. Also man kann ja gucken, man kann zum Beispiel in Streit und Feindschaft mit Feinden sein. Man kann in Streit und Feindschaft mit Freunden sein, man kann in Streit und Feindschaft mit den Geschwistern sein oder zwischen Eltern und Kindern. Und die schärfste Form von Entgegensetzung ist, wenn man mit sich selbst im Streit liegt. Andererseits, dass man mit sich selbst im Streit ist und dabei doch noch ein Selbst bleibt, also nicht mit wem anderen, sondern mit sich, zeigt dann nochmal die ungeheure Kraft und Dynamik des Selbst. Deswegen müssen Sie das von beiden Seiten her denken, wenn der Hegel sagt, ich bin der Kampf. Nicht gegen wen anders, sondern mit mir. Das ist in einem ersten Schritt, könnte man sagen, griechisch gedacht, meine Vernunft mit meiner Sinnlichkeit. Aber nein, es ist ja enger, es ist meine Vernunft mit meiner Vernunft oder meine Freiheit mit meiner Freiheit, ich mit mir. Denn Selbstbezug heißt ja auch immer Selbstbeurteilung. Und von dort her der Gedanke, dass die größte Form von Einheit das Aushalten eben im absoluten Anderssein ist. Daher sagt dann eben, hat ja Fichte gesagt, wie ich da zitiert habe, dass die Menschen sich lieber vorstellen, sie wären ein Stück Lava hinterm Monde als ein Ich. Weil zum Ich genau dieses absolute Anderssein gehört. Das entschärft sich, wenn ich von außen gucke und sage, jetzt hab dich mal nicht nur, natürlich bestehst du aus mehreren Bestrebungen und Dingen und verschiedenen Seelen in der Brust, aber das geht schon alles irgendwie. Nicht? Sag, wenn ich da von innen her gucke, käme diese scharfe Entgegensetzung dabei heraus, die dann eben ein Sartre dann Absurdität nennt oder so. Nicht? Die haben die schon mitgedacht. Nur denken die eben noch einen Schritt weiter, das Hegel, und sagt, dass ich in diesem Kampf bin, ich, das ist schon die eigentliche Sichtbarkeit der Absolutheit, der Lösung der Dinge. Das ist die Erkenntnis der Versöhntheit von allem. Versöhntheit heißt eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ausgehaltener Kampf. Und die Bilder sind natürlich uralt, die Spannung von Plus- und Minuspol oder so etwas, polare Gegensätze, die ja nicht aufzuheben sind, sondern gerade in der Spannung leben. Da haben wir ja die Bilder, die da unmittelbar uns auch beeindrucken. Ich sage ja nicht, dass das alles richtig ist und wahr ist, was er sagt, nicht? Sondern wir kommen zuerst mal darum, wirklich rauszuholen, was er tatsächlich zeigt und sieht dabei, dass das schon hingehört. Also das reine Selbsterkennen im absoluten Anderssein. Dieser Äther als solcher, Äther eben diese Sphäre, nicht? Diese Situation, Äther natürlich in Erinnerung an die griechische Götterlehre, Hölderlin hört man sofort mit, nicht? Wenn das kommt, ist der Grund und Boden der Wissenschaft oder das Wissen im Allgemeinen. Das ist der eigentliche Kern von Wissen. Wenn wir sonst denken, Wissen heißt, irgendein Bescheid geben können über irgendein Sachverhalt. Nein, der eigentliche Boden und Ort des Wissens ist das, was wir jetzt hier so kurz angerissen haben miteinander, obwohl man ganze Dramen schreiben könnte und Komödien. Der Anfang der Philosophie macht die Voraussetzung oder Forderung, dann sagt man eben nur Forderung, nicht? Dass das Bewusstsein sich in diesem Element befinde. Also man muss in diesen Äther hineinkommen, dieser Sachverhalt muss einmal ein bisschen aufgegangen sein, sagt er, damit man überhaupt ein Philosoph ist. Und dann könnte man wohlwollenderweise sagen, da das in jedem ein bisschen drin steckt, diese Unzufriedenheit mit sich selbst und diese Suche nach sich selbst und all die Geschichten, kann man von dort her sagen, dass jeder mal schon auch ein bisschen Philosoph ist. Mit etwa diesen berühmten Kantschen Fragen, die wir hier hatten. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch? Aber dieses Element hat seine Vollendung und Durchsichtigkeit selbst nur durch die Bewegung seines Werdens. Das ist eben jetzt, das ist so in meinen Augen das Markenzeichen der deutschen Philosophie, dass die so mit dem Werden hat. So etwas würde natürlich kein klassischer Grieche sagen von Werden, sondern spreche vom Sein. Aber dieses Werden, was man wahrscheinlich als erstes so einigermaßen deutlich bei Böhme hat, und auf Böhme kommen ja alle diese Leute hier zurück, von denen wir hier reden, dieser Gedanke des werdenden Gottes, das ist so eine unerschütterliche Sache, vor allen Dingen Theodor Hecker hat das mal angeführt, als so das Urlaster des deutschen Denkens, diese Idee mit dem Werden. Man kann das nachvollziehen, weil es Werden gibt und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und dann legt sich die Idee nahe zu sagen, dann tun wir doch Sein und Werden zusammen. Denn diese Auseinanderreißung, wo der Parmenides dann sagt, Werden gibt es überhaupt nicht, das ist eine Täuschung, muss ich ja mit der Frage auseinandersetzen, wenn es eine Täuschung ist, wieso kann man überhaupt getäuscht werden? Wieso soll es das überhaupt geben können? Also kann ich das offenbar nicht so rasch erledigen. Ne? Beim bloßen Werden zu bleiben, schematisch hat man das immer verteilt auf Parmenides und Heraklit, ne? Das ist natürlich etwas simpel, aber es trifft schon was. Werden alleine lässt sich das Denken ohne Sein, bis hin zu dem schönen Sprichwort, nichts ist beständig außer dem Wandel, also ohne Beständigkeit geht es gar nicht. Also habe ich Werden und Sein. Also den Versuch, das zusammenzudenken. So Leute wie Hecker haben da immer den Verdacht gehabt, die Leute werden damit nicht fertig, dass sie nicht Gott sind. Weil sie sagen, wenn ich werden muss, dann soll auch Gott gefälligst werden müssen. Und stecken das da schon hinein, nachdem man selber seine Wurstelei hat mit dem Werden. Von der Kindheit, Pubertät und so weiter, muss ich gar nicht ausmalen. Nicht? Das sagt also gut, das soll dann wenigstens dem Absoluten auch auferlegt werden. Verknüpft sich mit dem Gedanken, dass es nicht reicht, etwas bloß zu konzipieren, Konzeptkunst, sondern man muss es auch ausführen können. Der Geist reicht so weit, wie sein Können reicht. Und Tiefe kann sich nicht durch Unverständlichkeit beweisen. Das sind alles so Sätze, die bei ihm dann ganz entschieden stehen. Sondern es muss so klar wie tief sein und so tief wie klar. Drum also das Werden. Drum macht er als Erster eine Geschichtsphilosophie. Nach den Geschichtstheologien, die es schon vorher gab. Also nur durch die Bewegung des Werdens ist das zu erreichen. Es ist die reine Geistigkeit oder das Allgemeine, das Element. Ne? Darum geht es, dieses Es. Dieses Element hat seine Vollendung. Und es ist die reine Geistigkeit oder das Allgemeine, das die Weise der einfachen Unmittelbarkeit hat. Jetzt kommt eben wieder sein berühmter Dreischritt hinein. Nicht? Das erste ist eine Urintuition, eine Idee. Hier liegt alles erstmal ineinander drin. Dieses Beispiel Malte Lauritz-Brigge vom Rilke heißt das so, jemand hört eine fremde Sprache und nimmt sich fieberhaft vor, in ihr zu dichten. Dann sagt er, dann muss er das Gold der Begeisterung erstmal verwandeln in das klumpige Blei der Geduld. Das muss man erstmal lernen, jetzt die Sprache. Und so hier auch sagt, es gibt also ein erstes, das Allgemeine, wird noch nicht differenziert, wo alles erstmal ineinander ist, in dieser reinen, einfachen Unmittelbarkeit. Das ist der Anfang. Man kann sich schon hier fragen, ist das wirklich der Anfang oder ist das nicht schon wieder schon abgeleitet aus unserer Situation, aus unseren Erfahrungen? So wie vorhin Schelling gesagt hat, das Licht ist immer später als die Nacht, das wissen wir doch, das Licht geht in der Nacht auf. Sehen Sie gleich im Folgenden, weil es die Unmittelbarkeit des Geistes, weil die Substanz überhaupt der Geist ist, ist sie die verklärte Wesenheit, die Reflexion, die selbst einfach oder die Unmittelbarkeit ist. Also das Erste ist es eine einfache Unmittelbarkeit in der Allgemeinheit. Ich kann es noch nicht unterscheiden, sondern ich habe irgendeine Idee, die so da ist, in reiner Unmittelbarkeit. Und diese Unmittelbarkeit, die hat dann Spinoza Substanz genannt, als Usia im Griechischen, Substanz, das zugrunde liegende, aber er denkt dabei nicht an das zugrunde liegende, sondern er denkt dabei an das in sich stehende, das in sich seiende, das durch sich seiende, das auch durch sich nur erklärbare und verstehbare. Und das ist dann sein Name für Gott. Da gibt es ja nur die eine Substanz und wir sind Akzidenzien, Modi an Gott. Und das Programm Hegels hat er oft so formuliert, ihm geht es darum, die Substanz als Subjekt zu denken. Spinoza steht aber hinter all den Leuten. Spinoza, der diesen Gedanken hatte mit der einen Substanz, der dafür ja aus einem großen Bann ausgeschlossen wurde aus der Synagoge und dann lange Zeit eben als für die Leute so als ein böser Atheist galt, weil man damit meinte, wer ein Atheist ist, kann nur böse sein, weil er keine Angst vor der Hölle haben muss. Also der Gedanke. Und dann gibt es den berühmten Streit von Jacobi her. Jacobi, der Fichte und anderen Leuten schreibt und entgegenhält, was ihr da macht, das landet doch eigentlich, wenn ihr es konsequent durchdenkt, bei Spinoza. Und dann seid ihr ein Atheist. Seid ihr Atheisten. Das hat dann helle Aufregung gegeben, der berühmte Streit. Und er hat dann behauptet, er hätte das bei Lessing gehört, dass er auch selber Spinozist sei und gar nicht an Gott glaube und so, das kam dann noch dazu. Und daraufhin haben dann Goethe, Herder und die Leute Spinoza gelesen und waren hingerissen. Und gesagt, wieso hat man den eigentlich so verdächtigt und so schlecht gemacht? Es ist doch wunderbar, Gott in allen Dingen. Goethe macht dann dieses Gedicht, was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, das alle am Finger laufen ließe. Ne? Also diese Geschichten, die dorthin gehörten und der Herder als Oberkirchenrat da auch mit, nicht? Also die haben dann den Spinoza entdeckt, sodass diese Zuspitzung durch Jacobi das Gegenteil von dem erreichte, worum es ihm gegangen war. Er hatte gehofft, die Leute, wenn die merken, was für Konsequenzen ihr Denken hat, dass das eigentlich nicht gehen kann, es ist gerade andersrum angekommen. Wir haben gesagt, das ist die Lösung. Allerdings waren sie eben mit Spinoza nicht ganz zufrieden. Bei Hegel dann eben die Formel, was bei ihm Substanz ist, muss noch als Subjekt gedacht werden. Das heißt, es reicht nicht, dass das einfach da ist und dass dann die beiden Eigenschaften, die wir nur kennen von dieser Substanz, die unendlich viele Eigenschaften hat, die beiden einzigen Eigenschaften, die wir kennen, ist Denken und Ausdehnung, übernommen von Descartes. Denkende, Denkding, die Seele, Ausgedehntheit, der Körper. Das hat man gesagt, das ist zu wenig. Hier muss bedacht werden, der Selbstbezug der Substanz. Das nennt er dann Subjekt. Und das ist das, wie er hier auch fortfährt. Also, weil es die Unmittelbarkeit des Geistes, weil die Substanz überhaupt der Geist ist, ist diese Substanz eigentlich die verklärte Wesenheit, die Reflexion, die selbst einfach ist oder die Unmittelbarkeit ist, das Sein, das die Reflexion in sich selbst ist. Also er versucht hier zu sagen, ich habe nicht erstmal die Substanz in sich und die Wirklichkeit und dann gibt es nebenher ein schwächliches darüber nachdenken, von uns her etwa, sondern Sein kann nur Bewusstsein sein. Sein kann nur Wissen seiner selbst sein. Sein kann nur Geist sein. Etwas, was nicht bewusst ist, ist gar nicht da. Eben, denn Dasein heißt eben für jemand Dasein. Und das gehört ja zu diesem dunklen, diese dunkle Seite bei Kant, wo er sagt, unausdenkbar, der Punkt, das höchste Wesen fragt sich selber, woher denn ich? Das kann natürlich nicht gehen, sondern darauf wäre eben die Antwort hier, das weiß ich immer schon, das Absolute. Nicht? Während so populär man immer wieder hören kann, meint das Absolute weiß ich nicht, sondern das kommt erst im Menschen zu sich. Also der ganze Prozess wird so durchlaufen und wir können dann dem Absoluten erklären, was wir sind. Als hätte Adam nicht nur den Tieren die Namen gegeben, sondern Gott auch noch. Und sagt zum Absoluten, ich kann dir jetzt sagen, wer du bist und kriegst von mir den Namen. Nicht? Das kann ja nicht sein, denn nicht Adam gibt die Namen, sondern Adam gibt die Namen, die dahin gehören. Also, dieses absolute Sein ist absolutes Wissen. Selbstbewusstsein. Also Bewusstsein ist Selbstbewusstsein, Wissen ist Selbstwissen. Die Wissenschaft von ihrer Seite verlangt vom Selbstbewusstsein, dass es in diesen Äther sich erhoben habe, um mit ihr und in ihr leben zu können und zu leben. Kein Wunder, könnte man so sagen, dass so ein enormer Anspruch nicht durchgehalten hat und dass es danach zum berühmten Zusammenbruch des deutschen Idealismus gekommen ist. Die Leute sagen, wir machen lieber unsere Wissenschaft und lassen sowas. Die Frage ist nur, ob die damit was eigentlich dagegen gesagt haben oder ob die einfach nur kapituliert haben. Nicht? Das war ja das, was dann auch schon die Schüler von Popper gesagt haben. So geht das in der Wissenschaft nicht, dass da eine Theorie da ist und dann wird die irgendwie langsam falsifiziert, sondern die Leute lassen es irgendwann. Da muss man sich fragen, aus welchem Grund. Aber so ist es ja auch bei den Wahlen, auch in der Politik irgendwann entsteht, sagen dann die Leute eine Wechselstimmung. Das haben wir jetzt schon lange genug gehabt. Das ist so ähnlich wie dann die Ehemänner in der Midlife-Krise sagen, ich brauche eigentlich was Neues. Nicht? Und das ist ja eigentlich keine Lösung, nicht? Das da irgendwie durchzudenken. Aber das ist genau der Punkt. Nicht? Wie wird das hier eigentlich ausgewiesen, was da geschieht? Ich darf nur zwischendurch noch erinnern, Sie mischen sich schon ein, nicht wahr? Machen wir einfach weiter, wenn Sie meinen, es ist so und Sie akzeptieren das so. Also, Sein ist Bewusstsein, Wissen ist Selbstwissen als des Ganzen. Und deswegen wird hier Philosophie in diesem anspruchsvollen Sinn verlangt, nicht der Liebe zur Weisheit, sondern sie muss dorthin kommen wollen, Wissen wirklich zu sein. Die Philosophie dagegen betrachtet nicht unwesentliche Bestimmung, sondern sie, insofern sie wesentliche ist, nur darum geht es, um die wesentliche Bestimmung, nicht um irgendwas. Bestimmung, seit Fichte schillert ja dieses Wort einfach in seiner Bedeutung, Sie merken das, Bestimmung heißt einmal Definition. etwas ist bestimmt, als was es ist. Bestimmung heißt aber auch immer, von etwas wird gesagt, wozu es ist. Es hat auch einen normativen Charakter, wenn ich sage Bestimmung. Bestimmung des Menschen, wozu bin ich unterwegs? Die Bestimmung des Gelehrten heißt nicht bloß, was ist ein Gelehrter, sondern was hat er zu tun als Gelehrter? Also steckt in diesem Wort immer beides schon mit drin, so wie eben die Wahrheit ja auch nicht bloß was Theoretisches, sondern immer was eminent Praktisches ist. Gut biblische Tradition, die Wahrheit tun. Ihr müsst meine Worte tun, dann werdet ihr erkennen, dass sie wahr sind. Und so. Also, und die Philosophie befasst sich also nicht mit irgendwelchen unwesentlichen Definitionen oder Zielen, beides steckt in Bestimmung drin, sondern richtet sich auf Bestimmung, insofern sie wesentlich ist. So, und jetzt kommt schon gleich der nächste Gedanke, nicht das Abstrakte oder Unwirkliche ist ihr Element und Inhalt, sondern das Wirkliche, sich selbst Setzende und in sich Lebende, das Dasein in seinem Begriff. Also mit Hegel haben Sie hier diese, hat man auch schon öfter angesprochen, diese deutlichste Wende im Reden vom Abstraktheit. Abstraktheit, das bis dorthin ein Ehrenwort war in der Philosophiegeschichte. Die Philosophie ist die höchste Wissenschaft, weil sie die abstrakteste ist. Die Mathematik ist schon sehr abstrakt, aber sie klebt immer noch an den Zahlen und den Verhältnissen. Wirklich abstrakt ist die Philosophie, und abstrakt heißt abziehen. Ich ziehe also von einem Konkreten, das heißt zusammengewachsen, auf Deutsch, ich ziehe von einem konkreten Gegenstand, wie zum Beispiel diesen Tisch, ziehe ich ab sein Tischsein, sein Wassersein. Und das nennt man dann abstrakt. Ich gucke also mir nicht den konkreten Tisch an, sondern ich nehme mir das Tischsein heraus. Platon würde sagen, die Idee Tisch. Und diese Idee Tisch wird hier konkret realisiert in dem Material, könnte auch ein anderes Material sein, hier sind die Beine mit Teilen, könnten auch hölzern sein. Also das Abstrahieren können. Und das Wort ist ja von Anfang an schon in beider Richtungen verwendet worden. Ich abstrahiere von, also ich abstrahiere zum Beispiel von der konkreten Materialität des Tisches und halte bei der Idee des Tisches nur fest, es ist eine erhöhte Platte. Ein Fuß, drei Fuß, vier Fuß, können wir mal gucken. Ne? Da habe ich von der Materialität abstrahiert. Das ist eine Weise, wie das Wort von Anfang an verwendet wird. Die andere ist, ich abstrahiere nicht von, sondern ich abstrahiere, nämlich das Tischsein. Beides sind Formen von Abstrahieren, von Abziehen. Und konkret ist dann die Realität, aber die ist eben vermischt. Und da ist Wesentliches und Zufälliges ineinander drin, Wesentliches und Unwesentliches drin. Und jetzt mit Hegel setzt er das bisher nicht außer Kraft. Also es gibt unten die konkrete Realität so, dann gibt es die abstrakte Idee, aber jetzt muss ich einen Schritt höher die Idee wieder nochmal mit der konkreten Wirklichkeit verbinden. Das ist das, was er dann das Spekulative nennt, worum es in der Philosophie eigentlich zu gehen hat. Also er will nicht die Abstrahiertheit überhaupt abschaffen, sondern er will nur sagen, ich darf nicht stehen bleiben. Und was ist das Vermögen des Abstrahierens? Das ist genau der Verstand. Und zwar der Verstand, wie er eben seit Kant gemeint wird, als das untere Vermögen gegenüber der Vernunft. Die Vernunft kann das versuchen zusammenzudenken. Bitte?
Jetzt setzt er die Philosophie.
Ja, man könnte, Sie meinen jetzt gegen die Science oder so, nicht dagegen. Er will nur sagen, da kann ich nicht stehen bleiben. Die Wissenschaften arbeiten an ihrer Stelle konkrete Bestimmungen aus. Das ist ihre Aufgabe. Deswegen sagt er, macht unwesentlich, hat er hier kursiv gedruckt, nicht unwesentlich. Unwesentlich ist für Hegel kein Schimpfwort. Im Gegenteil, er kann sogar erstmal zeigen, das macht auch in der Logik, es gibt kein Wesentliches ohne Unwesentliches. Insofern haben Sie ja die Dialektik, Unwesentliches ist wesentlich für das Wesentliche. Denn wenn es kein Unwesentliches gäbe, könnte ich überhaupt nicht vom Wesentlichen reden. Das gehört schon hin. Sein Problem ist nur, dass eben das Verstandeswesen unter Umständen und das Wissenschaftswesen auf dem Unwesentlichen stehen bleibt und das fürs Wesentliche hält. Das sollte nicht passieren, sondern ich sollte eben versuchen, über dieses Unwesentliche hinauszukommen auf das Ganze, auf das Totale. Denn nur das Ganze ist das Wahre. Das ist der Punkt. Also die Wissenschaften bleiben vielleicht beim Unwesentlichen, aber der zweite Gedanke, meine ich, sei genauso wichtig, dass er jetzt sagt, wer das erkannt hat mit der Unwesentlichkeit der Wissenschaften, der könnte sich jetzt auf das Wesentliche bornieren und sagen, ich kümmere mich nur um das Wesentliche und verzichte auf das Unwesentliche. Wäre auch nicht das Ganze, wäre auch abstrakt, wäre gerade abstrakt. Ich muss also das ganze Material der Wissenschaften kennen, und das hat Hegel auch in einem unglaublichen Maß gekannt. Wer das alles in den Kopf gekriegt hat, möchte wirklich wissen. Und die Zeit, um das alles zu lesen und zu studieren, das hineinnehmen und in die Einheit verbinden. Also abstrakt heißt, es ist eine Seite an der Wirklichkeit. Platon würde sagen, das ist die wesentliche Seite. Kann man ja sagen. Nun sagt er, die wesentliche Seite ist nicht das Ganze. Und deswegen sagt er, und manche denken eben, Philosophie wäre sowas, dass sie sich nur so mit was Abstraktem befasst, mit Allgemeinem. Gibt es auch diese Formulierung von Marquardt, Philosophen sind Spezialisten fürs Allgemeine. Den Hegel würde es schütteln mit so einem Satz. Ne? Sondern ihr Element ist das Wirkliche, und zwar jetzt das ganze Wirkliche, und da reicht eben auch nicht zu sagen, es ist eben der Tisch und das Holz, sondern es ist genau das Wirkliche ist die Zusammenfügung, die innerlich strukturierte, die geordnete Zusammenführung dieser Momente. Deswegen redet er von System. Zusammenstellung, nicht? Also was sagt er über das Wirkliche? Wirkliche heißt das Wirkende. Lateinisch heißt es Actualitas. Habe ich auch schon öfter, erinnere aber nochmal dran. Wir nennen das heute real. Bei Kant ist das noch nicht real, denn real kommt von res, die Sache. Real heißt sachhaltig. Da ist die Frage, ob das wirklich oder möglich ist. Wirklich heißt auf Lateinisch aktual, von agere, wirken, handeln, akteur, akt, alles das, was hineingehört. Also das eigentlich Wirkliche, wir haben gesagt, das Wirkliche ist das Vernünftige, das Vernünftige ist das Wirkliche in der Vorlesung, ne? Sagt er wieder auf, das sich selbst Setzende, damit man weiß, was er damit meint, sagt er, in sich Lebende. Ich hatte das bei Fichte verdeutlicht mit dem setzenden Ich. Wo gedacht wird, muss jemand denken. Beim Dösen nimmt man Urlaub von sich, aber beim Denken ist man, muss man selber tun. Also die eigentliche Wirklichkeit ist das Leben oder, wie er jetzt nochmal zusammenfasst, das Dasein in seinem Begriff. Was heißt das jetzt wieder? Dasein ist klar, also es ist wirklich und es ist wirklich für jemanden. Das hat man ja gesagt, Dasein wirklich für jemanden. Und es ist da in seinem Begriff. Begriff heißt in dem, was es eigentlich ist. Hegel sagt, das, was man sonst Begriff nennt, heißt bei den Lebewesen Seele. Also wir müssen Begriff hier nicht als abstrakte Definition nehmen. Das, was man vielleicht besser Inbegriff nennen könnte oder so. Das ist hier gemeint. Also das Dasein in seinem Begriff, das heißt in dem, was es eigentlich ist und im Wissen darum, was es eigentlich ist. Beides steckt mit drin. Ja? Sonst sie rühren sich. Also das nicht bloß Lebende, sondern in sich Lebende und nochmal in diesem sich Leben sich Wissende. Deswegen Dasein in seinem Begriff. Es ist da für jemand und zuerst natürlich für sich selber. Und es ist da nicht bloß nach irgendwelchen äußeren Merkmalen, so wie wir das sonst machen, Kerbtiere, Korbblütler oder so etwas, irgendwie von außen hingeguckt, sondern nach dem, was wir eigentlich sind. Deswegen sagt ja, müsste man an sich philosophisch immer mit diesem Als reden. Der Mensch als Mensch, der Freie als Freier, das Tier als Tier. Aber das ist natürlich zu mühsam, deswegen lässt man das normalerweise weg. Gemeint ist es aber immer mit, dass ich nicht etwas irgendwie von außen bezeichnen will, sondern dass ich sagen will, ich rede darüber jetzt, insofern es selbst ist und sehe ab von irgendwelchen Zufälligkeiten, die jetzt da bestehen. Und im Begriff natürlich, weil es von Begreifen kommt, Begreifen hatte ich beschrieben, etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkannt werden kann. Nach was und wie, warum, wozu? Schlechterdings. Das ist also dieses Geschehen, was hier passiert. Dieses Dasein, dieses Leben. Und jetzt geht es mit diesem Leben weiter und diesem Geschehen, was ist das? Es ist ein Prozess. Das ist diese deutsche Idee, ist ein Prozess, der sich seine Momente erzeugt und durchläuft. Bitte?
Kann man dieses Wort Prozess jetzt in Verbindung bringen mit diesem Werden?
Genau das ist es. Genau das ist. Prozess heißt ja Prozedere, voranschreiten. Wir denken heute ständig an biologische Prozesse dabei, Evolution, Entwicklung bloß, nicht? Die Frage ist, ob es bloß sich um ein Entwickeln handelt von etwas, was drinsteckt, oder ob es nicht gelesen werden kann als Auseinandersetzung, Kampf mit oder so. Hegel versucht das reicher zu lesen. Auf der anderen Seite versucht er es gerade wieder zusammenzubinden. Und deswegen gibt es genug Leute, die sagen, nein, eigentlich ist der Hegel der Bösewicht, der uns da den ganzen Evolutionismus eingebrockt hat. Ne? Das muss man im Einzelfall mal gucken, liegt hier vielleicht doch eine Biologisierung vor. Aber klar ist ihm, wiederum aus unserer Erfahrung abgelesen, von dieser ersten Uridee, zum Beispiel zu einem philosophischen System, zu einer Symphonie, zu einem Bild, bis zur Durchführung, hat halt was zu geschehen. Wir sind wieder bei der Frage mit der Geschichte. Ne? Klar. Also, dieses Leben ist ein Prozess, und zwar ein Prozess, der jetzt nicht, weil das ja ein absoluter Prozess ist, es ist ja nichts anderes da, der sich nicht auseinandersetzen muss mit irgendwelchen ihm von außen treffenden Herausforderungen, sondern er erzeugt sich seine Momente selber. Moment heißt hier jetzt natürlich nicht Zeitaugenblick, sondern mit Moment heißt gemeint diese Faktoren. Das ist nicht der Moment, sondern das Moment. Ne? Unter dem das geschieht an sich ist, steckt da drin das Movere in dem Wort wieder nochmal. Nicht? Dass sich also seine einzelnen, man könnte sagen, Konstitutionsmomente, die Kräfte, die sich auseinandersetzen oder so, selber aus sich erzeugt und durchläuft zugleich. Es ist zugleich eben ein geschichtlicher Prozess eben auch. Berühmte Sache, These, Antithese, Synthese, die dann dort geschieht. Das macht und durchläuft und diese ganze Bewegung macht das Positive und seine Wahrheit aus. Positiv müssen Sie jetzt auch richtig lesen hier. Positiv heißt in der damaligen Zeit ist das Gegenteil nicht eigentlich negativ, sondern das Gegenteil ist wesentlich. Prinzipiell positiv heißt das Gesetzte. Positive Religionen sind eben Religionen, die bestimmte Statuten haben, bestimmte Vorschriften, das, was nachher im Positivismus endet und so heißt. Das hier gemeint, also dass hier Konkretheiten auftreten, die vorher im Unmittelbaren erstmal nicht zu sehen sind und die eine Wahrheit besitzen. Das sagt er gegen die Leute, die jetzt sich auf eine abstrakte Wahrheit beziehen und gegen das Positive sind. Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte das angesprochen mit seinem Beispiel, dass er sagt, was heißt mit Kant, man kann keine Philosophie lehren, sondern nur philosophieren. Und wo er dann ja dieses Bild gefunden hat, sagte, dass da ein Kranker vom Arzt Obst verschrieben kriegt. Und jetzt kauft seine Frau für ihn Äpfel oder Birnen oder Kirschen. Er sagt, die will er alle nicht haben, er will Obst. Keine Äpfel, Birnen, Kirschen oder so, Obst. Das hat der Arzt extra so gesagt. Nicht? Und so sagt der Hegel, so gibt es Leute, die wollen eben die Philosophie, anstatt eine konkrete. Und so gibt es Leute, die wollen die Religion, eine Vernunftreligion, aber nicht eine konkrete Religion, die immer positive Elemente hat. Und deswegen schreibt er hier das Positive und seine Wahrheit. Das Positive ist einerseits, er hat natürlich negative Seiten, weil es eben immer nur ein Positives sein kann. Entweder feiere ich an dem Tag oder an einem anderen. Entweder nehme ich eben, was weiß ich, liturgische Farbe rot oder grün oder schwarz. Ich kann nicht alles zugleich anziehen. Das heißt, heute machen das die Leute in so ein Fantasiegrau oder so etwas. Nicht? Aber sonst, wenn ich ins Positive gehe, muss ich mich festlegen und entscheiden. Ist der 6. Tag oder der 7. Tag der Sonntag oder der Sabbat? Wie mache ich das? Nicht? Also ist das Positive, hat natürlich seine Beliebigkeit, ist zu viel gesagt, ist ein Moment aus anderen, der nicht selber als einzig Mögliches deduziert werden kann, sondern es wird gesetzt, daher positiv. Und von dort her gibt es genug Leute, die sind dagegen und sagen, ich halte mich nur an das allgemeine Wesentliche. Und er sagt, nein, dann habe ich nicht das Ganze. Das heißt Prozess, dass ich nicht alles machen kann und nicht im Allgemeinen bleiben kann, sondern konkret werden muss. Lebensgeschichtlich sagt er, Vernunft als Wille ist dies, sich zur Endlichkeit zu entschließen. Das ist das, was ich jungen Leuten sage, wenn ich mit ihnen zu reden habe. Das sei jetzt ihre Aufgabe, irgendwann aus den Möglichkeiten, die sie haben, aus der Sicht ihrer Begabung, was dort ist, einen Lebensweg zu gehen und nicht hinter 5 Phasen herzurennen. Also kann ich herausarbeiten, also es muss in die Realität gegangen werden, in die Begrenzung, in die Endlichkeit, ins Positive. Aber dieses Positive ist nicht bloß negativ, es hat eine eigene Wahrheit. Die Frage ist, kann man zeigen, wie die aussieht? Deswegen verknüpft sich, war eigentlich immer so, aber seit Hegel ganz ausdrücklich systematische und historische Philosophie. Und sagt, ich kann etwas nur in dieser Verbindung von beidem behandeln. Also die Wahrheit. Und jetzt die Wahrheit, schauen Sie, da geht es schon so weiter, wie ich es eben so ein bisschen gesagt habe. Diese schließt, die Wahrheit nämlich, diese schließt also ebenso sehr das Negative in sich, dasjenige, was das Falsche genannt werden würde, wenn es als ein solches betrachtet werden könnte, von dem zu abstrahieren sei. Das tun nämlich die Leute, gegen die er sich wendet. Die sagen, ich kann doch vom Positiven abstrahieren und halte mich an Religion als solche, halte mich an den Menschen als solchen. Den gibt es nicht. Wenn man davon abstrahieren könnte, könnte man es das Falsche nennen. Und sagen, ich will einfach Mensch sein. Man kann nicht einfach Mensch sein. Sondern Mensch ist man als Mann oder als Frau, zum Beispiel. Sehen, das richtet sich natürlich gegen einiges an Aufklärungsdenken. Deswegen kommt ja mit Hegel auch so dieser Gedanke dann zum Zuge, dass die Aufklärung schlecht gemacht wird. Dass von flacher Aufklärung die Rede ist, von Verstandesaufklärung, während das bis dorthin ja so eine Art Speerspitze war. Nicht, der sagt, wenn es darauf hinausläuft, dass ich das Positive alles wegtue und als das Falsche erkläre, davon abstrahiere, um Religion rein für sich zum Beispiel herauszuarbeiten, Menschlichkeit rein für sich herauszuarbeiten und von allem Konkreten abzusehen. Heute haben sie das in der Genderbewegung oder was sie nehmen, nicht? Überall taucht dieser Gedanke wieder auf. Nein, das kann es nicht sein. Also, die Wahrheit schließt das Negative ein, was das Falsche genannt werden würde, wenn man es als etwas betrachten könnte, von dem zu abstrahieren sei.
Das ist im Religiösen ja genau das Gleiche. Die Leute ziehen sich dann auf die Metaphysik zurück und sagen auch das komische Christentum. Und ich glaube lieber an die geistigen Gesetze und solche Dinge. Die Metaphysik ist das Höchste.
Finde ich auch.
Diese Überheblichkeit, ja. Ich mache das jedes Mal wütend, weil ich sage,
ist wirklich ärgerlich, nicht? Und es kehrt ja zwischen den Konfessionen wieder, dass die Leute sagen, was brauchen wir denn katholisch und evangelisch? Wir machen mal christlich. Einfach so. Nicht? Was soll das sein? Also nicht Ostkirche, nicht römisch-katholisch, nicht eine der anderen Denominationen, sondern irgendwie christlich. Ja, was bleibt denn da übrig, nicht? Das kann man sich ja fragen. Und da eben dieser Gedanke hier, dass die Wahrheit konkret ist und das Konkrete die Wahrheit ist. Das ist das, was er nicht müde wird zu betonen. Dass das andere nicht bringen kann, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Hegel ist nicht gegen die Unterscheidung von wesentlich und unwesentlich. Er ist nur dagegen, dass man meint, man könne sich dann auf das Wesentliche konzentrieren und das andere weglassen. Und dann machen wir schon mal das Wesentliche, nicht? Das kann ja gar nicht gehen. Und ich meine, dass die Menschen nach wie vor dafür ein Gespür haben. Ein Beleg dafür ist ja für mich, dass alle Welt, gerade gestern habe ich es wieder in einem Buch gelesen, vom kleinsten gemeinsamen Nenner reden, während sie natürlich den größten gemeinsamen meinen. Aber also aus diesem Bewusstsein, er ist auch der größte gemeinsame Nenner, das größte gemeinsame Vielfalt ist natürlich klein gegenüber der Fülle der Wirklichkeit. Aber keinem geht es um den kleinsten gemeinsamen Nenner, denn der wäre überall die Eins. Da ist kein Problem. Sondern gesucht wird natürlich der größte gemeinsame Nenner. Den sucht die Mathematik. Aber alle Welt, wie gesagt, auch ich habe das früher fälschlich nicht so gesagt, bis ich durch einen Fehler von Lewis darauf aufmerksam wurde. Nicht durch einen Fehler bei ihm, sondern durch die Korrektur dieses Fehlers in einer späteren Auflage, wo mir das aufgefallen ist. Dass wir das wirklich falsch ausdrücken. Also davon kann nicht abstrahiert werden. Das kommt jetzt zum Folgenden nämlich auch. Das Verschwindende, also nämlich das Positive, das Nebensächliche, was durchmessen wird als Moment im Prozess, ja, das Verschwindende ist vielmehr selbst als wesentlich zu betrachten. Nicht in der Bestimmung eines Festen, das vom Wahren abgeschnitten, außer ihm, man weiß nicht wo, liegen zu lassen sei, so wie das auch das Wahre nicht als das auf der anderen Seite ruhende tote Positive, sondern es geht um einen lebendigen Prozess als Prozess. Also ich kann nicht sagen, Dinge, die da durchgelaufen werden, sind dann einfach wegzutun, sondern sie werden aufbewahrt. Man könnte das ja sogar biologisch untermauern, mit dem Gedächtnis, mit dem, was dort fortwirkt oder so. Leiden ist vergänglich, gelitten haben unvergänglich, nicht? Dass die Dinge bewahrt sind, so wie in der heutigen Liturgie noch hebräische Ausdrücke da sind, griechische Ausdrücke da sind, die einfach mit fortbestehen an einzelnen Punkten. Also das Verschwindende ist vielmehr selbst als wesentlich zu betrachten, nicht in der Bestimmung eines Festen, das vom Wahren abgeschnitten, außer ihm liegen zu lassen wäre. Ein Bild, was Augustinus dafür verwendet, ist, dass man nur sprechen kann, wenn die einzelnen Silben vergehen, damit man überhaupt zu einem Wort kommt. Oder dass die Worte vergehen, damit man zu einem Satz kommt. Also, dass das irgendwie so nochmal hineingehört. Also, es ist nicht ein Festes, das dann abgeschnitten da noch rumliegt, sondern es hat seine Wirklichkeit in diesem Prozess, will er sagen. Und das gilt aber nicht bloß für das, was da vergeht, sondern auch das, was bleibt, bleibt nicht als ein totes Positives auf der Seite ruhend. Sondern das Wesentliche ist eben gerade das Wesentliche in der Erscheinung. Das ist ja der Punkt, wo ich auch in anderen Zusammenhängen Sie einmal schon aufgefordert habe, bitte meditieren Sie doch mal hinterher den Satz, ich ändere mich. Nicht ich ändere meine Haarfarbe oder meine Frisur oder meine Kleidung oder mein Gehaben oder meine Brille oder was weiß ich. Ich ändere mich. Was heißt dann mich? Was heißt ich, wenn ich sage, ich ändere mich? Das wäre zu bedenken. Der Kollege Marquardt hat mal gesagt, der Kern der Person ist nicht das, was ein Menschenfresser auszuspucken hätte. Wir haben nicht einen Kirschkern in uns als ich. Das geht ja bis zu den Hirnleuten so, die dann da keinen Homunculus, wie Sie sagen, im Gehirn finden und deswegen meinen, da gäbe es keine Gestaltung. Während sie nicht merken, obwohl die Philosophen das denen dauernd in Kongressen sagen, dass das natürlich tödlich ist, wenn ich mir einen Homunculus ausdenke, denn der nächste Gedanke wird sein, was hat der Homunculus für einen Homunculus im Kopf? Und was hat dieser Homunculus im Kopf, um zu sehen, das kann es gar nicht sein. Nicht? Aber so wird es probiert. Und das will er auch nochmal abweisen. Also deswegen, einfach mal für sich meditieren, es kann einem richtig einen Schock versetzen. Ich ändere mich. Die einen sagen, es gibt mich gar nicht. Das ist Hume, nicht? Dass die Seele einfach nur das Wasser ist, das Einzige, was da ist, sind die Ufer und die gehören eigentlich nicht zum Fluss, die bleiben. Aber der Fluss selber ist gar nicht. Wandel auf Ideas, so einfach weg. Nicht? Andere sagen, nein, da gibt es einen Kern und ringsherum ist eine Schale. Nein, nein, ich ändere mich. Die Zustände ändern sich nicht, die wechseln. Ein Zustand wird durch einen anderen ersetzt. Ich ändere mich heißt, ich bleibe derselbe, aber ohne einen Kern der Gleichheit dabei herauslösen zu können. Denn ich bleibe eben nicht der Gleiche, sondern ich werde anders. Ich ändere mich.
Kommen wir jetzt wieder mit dem Bezug zum Prozess. Dann ist es ja eigentlich damit erklärbar, dass man sagt, das ist nichts Statisches.
Eben, es ist nicht statisch. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich das, das ist völlig klar, es ist nicht statisch, wenn wir bei statisch denken an eben Gegenstände, die für unsere Augen sich nicht ändern, ja, wie ein Stein. Ne? Da werden ja schon Leute dann Zweifel anmelden, aber das ist der Gedanke, der stimmt. Die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen man jetzt daraus oder welche Überlegungen schließt man an so einen Gedanken an? Und da ist ja dann weit verbreitet das, was zum Beispiel in der Literaturwissenschaft dann genannt wird, das der Tod des Subjekts oder der Figuren oder des Autors oder wie immer. Ne? Dass da gesagt wird, da gibt es nicht nur nichts Statisches, sondern es gibt überhaupt nichts, sondern ich bin gar kein Subjekt in dem Sinn oder Subjekt nur wörtlich, nämlich unterworfen und bestehe nur aus den jeweiligen Stimmungen, das, die Formel im Marxismus hieß Ensemble der bestehenden Verhältnisse, das einzelne Individuum. Nicht? Also ich bin gar nicht ich, sondern bestehe nur aus diesen Einflüssen. So etwas kann man nachlesen bei Frisch, von dem war ja wieder viel die Rede wegen des runden Geburtstags oder Todestags, nicht? Wo sagt, wer bin ich denn? Das eine nehme ich, meine Empfindungen nehme ich mir vom Proust und meinen nächsten Eindruck dorther und das dorther und dorther, zählt so einfach auf, woher wir unser Selbstverständnis haben aus den verschiedenen gängigen so Literaturen. Wer bin ich denn eigentlich? Das ist ja so ein Thema von ihm. Mein Name sei Gantenbein. Nicht? Also, was ist das eigentlich? Wenn das gemeint wäre, dann wäre es natürlich fatal. Und wogegen Hegel kämpft, ist diese Alternative, dass ich entweder sage, hier liegt was starr fest, oder auf der anderen Seite, es fließt alles weg und es ist gar nichts da. Dafür ist für ihn das eigentliche Symbol die Ironie der Schlegelbrüder. Sonst akzeptiert der Hegel ja so gut wie alles, sogar vom Bösen sagt er nochmal, das soll nicht sein, doch es soll sein, aber soll nur nicht bleiben. Aber wo er wirklich ganz unversöhnlich ist, das ist die Ironie der Schlegelbrüder. Weil er sagt, Ironie heißt, für mich gibt es nichts Ernstes, Schritt 1. Schritt 2, für den es nichts Ernstes gibt, der erkennt irgendwann, dass er selber auch nicht ernst zu nehmen ist und dann macht er sich über sich selber auch lustig. Und dann ist tatsächlich alles weg. Und deswegen war er da so ungemein scharf dagegen. Und tatsächlich kann man das nachlesen. Ich habe gerade ein Buch rezensiert, wo ging es über das von Kollegen aus Freiburg, wo es über die Unendlichkeit geht. Und er hat ein großes Kapitel über die Unendlichkeitsbegriffe in Friedrich Schlegel. Und wo ich dann gelernt habe, dass er schon als junger Mensch, wo er an seinem Bruder hingeschrieben hat, dass er besessen sei von der Sehnsucht nach dem Unendlichen, dass das schon damals immer verknüpft war mit einer ständig lauernden Verzweiflung, weil man erstens selber nicht unendlich ist und zweitens das Unendliche nicht erreicht. sodass er dann deswegen sagt, die Ironie ist auch die einzige Form, damit umzugehen. Ich bin und bin doch nicht. Und das Unendliche ist oder ist doch nicht. Und da hilft gar nichts anderes als Ironie. Und Hegel sagt, nein, das ist gerade das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe den Ernst dieses Geschehens zu sehen. Dass der ernst zu nehmen ist. Dass das nicht ungefährlich ist, weil ich habe davon gesprochen, von den fehlenden Wahlkabinen der DDR. Oder man kann sprechen von Gehlen, der sagt, das Leben des Menschen besteht darin, sich von den Institutionen konsumieren zu lassen. Nicht umsonst hatte der auch Probleme mit seiner angebräunten Vergangenheit. Das kann es sicher nicht sein, sich von den Institutionen konsumieren zu lassen. So wie man sagt, die Arbeit frisst ihn auf oder der Beruf. Nicht? Das kann es auch wieder nicht sein. Also wie bleibt das erhalten? Ohne in eine Ironie auszuweichen, die weder die anderen noch sich selbst ernst nimmt. Das ist das, worum er hier kämpft. Und ich finde, die Sache ist es doch wirklich allen Ernstes wert. Ob seine Lösung geht, ist eine andere Sache. Aber dass er das erstmal als eine Aufgabe darstellt und sagt, in die Richtung muss es gehen, das finde ich schon wichtig und finde es traurig, dass das jedenfalls mir so in der Literatur zu wenig begegnet. Das gehört, meine ich, wirklich in den Hegel hinein und das ist das, worum es da eigentlich geht. Deswegen erlaube ich mir, das Ihnen so zu erzählen, dass es dahin gehört. Also, nicht das Tote, Positive. Die Erscheinung ist das Entstehen und Vergehen, das selbst nicht entsteht und vergeht, sondern an sich ist und die Wirklichkeit und Bewegung des Lebens der Wahrheit ausmacht. Er sagt, dass Sie den Satz richtig lesen, er sagt nicht, die Wirklichkeit ist so, er sagt, die Erscheinung ist so. Nein. Die Erscheinung ist das Entstehen und Vergehen, das selbst nicht entsteht und vergeht, eben das einzig Beständige ist der Wandel, wie gesagt, sondern an sich ist und die Wirklichkeit und Bewegung des Lebens der Wahrheit ausmacht. Also genau dieses Werden und Vergehen, das ist die Wirklichkeit und Bewegung des Lebens und die kann man sich, würde jetzt der Hegel hier ergänzen, nicht dadurch erleichtern, dass man behauptet, das ist alles nicht so ernst. Oder es vergeht ja sowieso und ist dann weg oder dergleichen. Das wäre so die postmoderne Lösung. Und die ist natürlich nicht so neu, die steht schon also im Alten Testament in so Texten, wo es dort heißt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und dann heißt es da ja weiter in dem Text, als hätten die heute gelebt, keine Wiese bleibe von den Spuren unseres Vergnügens unberührt. Als hätten die damals schon Cola-Dosen verteilt. Ne? Also das ist einfach so, da drin steckt. Also das Entstehen und Vergehen ist das, was nicht vergeht. Das ist die Wirklichkeit und Bewegung des Lebens der Wahrheit. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz als Schluss von diesem Text da aus der Vorrede. Das Wahre ist so der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist. Und weil jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar auflöst, ist er ebenso die durchsichtige und einfache Ruhe. Das ist so einer der berühmten Sätze der Philosophiegeschichte, von ihm aus der Vorrede. Da hat er natürlich einiges einstecken müssen, bis dorthin, dass es dann so im Gefolge auch der 68er so Veröffentlichungen gab, dass er angeblich die ganze Zeit Cannabis geschnupft hätte oder so Geschichten und deswegen da so verwirrt geredet hätte. Darum gibt es ja nichts, was es da nicht gibt, nicht? Damals. Gemeint ist also dieses, der bacchantische Taumel, kein Glied nicht trunken, wenn man so von der normalen Alltagsnüchternheit hinguckt, aber zugleich durchsichtige und einfache Ruhe. Und wenn man sagt, ja, wie soll ich das zusammendenken, sagt er, das nenne ich eben spekulativ. Das ist das, was wir so leicht in Dialektik nennen, während er Dialektik nur den zweiten Schritt nennt. Also der erste Schritt ist die positive Setzung, dann lasse ich mich darauf ein und denke darüber nach und das zersetzt sich und das nennt er dialektisch. Und dann kommt der dritte Schritt, der Synthese und das Ganze nennt er spekulativ. Beispiel könnte man an dem Text hier machen, den wir hier gerade angeguckt haben. Er sagt, da gibt es erstmal, gucke ich hin, es gibt das Wesentliche. Und, oder andersrum ausgedrückt, ja gut, doch, es gibt das Wesentliche und es gibt, das ist damit sofort mitgesagt, auch ein Unwesentliches, denn was soll sonst das Reden vom Wesentlichen? Also gibt es auch ein Unwesentliches und das Unwesentliche ist eben unwesentlich. So, und jetzt muss man ja nur über beide Begriffe nachdenken. Wird man sagen, wenn ich ernsthaft über das Wesentliche nachdenke, kann das Wesentliche sich ja aus sich selbst gar nicht bestimmen und definieren, sondern es kann wesentlich nur sein im Gegenüber zum Unwesentlichen. Wenn ich das Unwesentliche streiche, ist das Wesentliche nicht mehr da. Bitte?
Umgekehrt genauso.
Wenn ich jetzt das Unwesentliche nicht mehr anerkennen will, dass es unwesentlich ist gegenüber dem Wesentlichen, dann ist die Unterscheidung gefallen und es ist selber auch weg. Das letzte Mal, wo ich dazu was gesagt habe, war im Frühjahr in einem Film über den Chopin und seine Verzierungen, die ja in der deutschen Musikschule, Schumann-Schule eher weggelassen werden, sondern das ist eine unnötige Fummelei drumherum, während die ganz wesentlich dazugehören. Wie denke ich diese Verzierungen, statt den einfachen Ton zu spielen, sondern eben sehr kunstvoll zugleich verkürzt, also diese Varianten um diesen Ton drumherum. Und wo ich das versucht habe, mit diesem Wesentlichen und Unwesentlichen zu erklären, sondern das gehört genau hin. Also, erste These, es gibt Wesentliches und Unwesentliches, völlig klar, da steht der Verstand. Jetzt kommt die Dialektik, ich fange an und denke über beide Formen nach. Ist denn das Wesentliche noch wesentlich, wenn es das Unwesentliche nicht als für sich wesentlich erkennt und anerkennt? Ist das Unwesentliche noch es selber, wenn es das Wesentliche als wesentlich sich gegenüber anerkennt? Das kann man auch anwenden auf Geschöpf und Schöpfer oder also in der religiösen Frage würde man das so darstellen können, nicht, im ersten Schritt. Und dann gibt es eben die möglichen Fehlformen, die eine, die jetzt abstrakt auf dem Wesentlichen bestehen und sagen, ich lasse das Unwesentliche weg, dafür heißt es ja auch so, und die anderen, die gerade auf der Unwesentlichkeit rumreiten und sagen, das macht die Fülle des Lebens aus und den Reichtum. Und dann wäre die eigentliche Synthese, die zu zeigen, dass genau die Unterscheidung von wesentlich und unwesentlich für beide wesentlich ist. Und dann wäre es die Wahrheit des Ganzen. Das würde das Unwesentliche nicht zum Wesentlichen erheben, dann wäre alles hin. Sondern nur die Unterscheidung ist wesentlich. Aber bitte, Sie wollten sich...
Mit Wahrheit des Ganzen meinen Sie dann umfassend das Unwesentliche und Wesentliche zum Beispiel integriert?
In dem Fall, ja, Integration, das wäre sicher ein Wort dafür. Man sagt, ich lasse also hier nichts weg, sondern ich bringe das hin, wie das eben ein vorzüglicher Pianist hinbringt, dass er diese Verzierungen spielt, aber so, dass sie nicht etwa auffallen, dass sie nicht also das Publikum darauf hinlenken, also wie toll er das jetzt macht oder so, sondern dass das einfach untergeht wieder in einer neuen Ganzheit, so wie wenn ein Lehrer das gut hingebracht hat, er ein Gedicht erstmal auseinandergenommen hat und hinterher kann man es wieder lesen und nochmal zusammensetzen und jetzt ist es in der Fülle da, wie es vorher beim ersten Lesen nicht da war. Das ist schwierig und deswegen scheitert das auch oft. Aber das ist das, was gelingen muss und das ist das, was Celibidache gesagt hat, worauf es in den Proben ankommt. Er hat irgendeine Idee, wie dieses Stück sein muss und jetzt gehen die Proben immer nur darum, nicht so, nicht so, nicht so, wo ich ja seinen Satz zitiert habe, wie viele Ja gibt es, nur eines, wie viele Nein, Billionen. Und jedes Wort, fast jedes Wort, außer zwischendurch mal wieder Lob, ist eigentlich in der Probe nur nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Nein, 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 nein. Das ist das Frustrierende dabei. Und sagt er, und wenn das gelingt, kann dann herauskommen, dass zweimal in einem Jahr oder vielleicht drei in zwei Jahren man hinterher sagt, das ist es. Wo weder die Stimme von irgendwem herausgehört wird, noch eine Verzierung hinausgehört wird, weil es wirklich genau so ist, wie es ist. Jedes an seinem Ort und an seiner Stelle. Nichts drängt sich vor, sondern es ist als Ganzes gegeben. Und viele Leute merken das gar nicht, die empfinden einfach nur die Schönheit dieses Ganzen. Jemand, der davon mehr versteht, hat einen Durchblick und kann in einem gewissen Maße das auch im Einzelnen sehen, ohne dass er sich jetzt verliert in die genießerische Kennerschaft von irgendwelchen schönen Stellen. So was hat man dann im Klassikradio, da kriegt man überhaupt nur die schönen Stellen geliefert immer. Ne? Sondern wo das jetzt wirklich im Ganzen sich aufbaut und da ist. Das wäre es, wenn so unbeholfene Bilder, die ich hier halt versuche zu finden, für das, was er eigentlich sagen will. Und das wäre dann das Ganze, was herauskommt, dass seine Philosophie das nicht ist, würde er der Erste sein, der das zugibt. Dafür ist er nämlich viel zu abstrakt. Ne? Und eben bloß Philosophie. Sondern die müssten ja zugleich in sich aufheben, die Religion und die Dichtung und alles das und so, schaffen wir eben nicht. Aber dass man davon reden könnte, wie es eigentlich sein sollte, das kann man doch probieren. Bitte?
Dann sind wir heute in gewisser Weise noch einen Schritt drunter. Sie haben vom selbstgenießerischen, von der Kennerschaft gesprochen.
Ja.
Wenn man jetzt sozusagen die technische Evolution sich anguckt, könnte man sagen, wenn dann sozusagen auch dieses positive Moment des Entzückens bei der Selbstvergessenheit wegfällt, dann sind wir genau bei dieser irren Detail- und Technikversessenheit, die sich selbst heißen.
So ist es, da bleibt wirklich nur noch das übrig. Das stimmt, nicht? Weil da kann man sich hineinretten in der Technik und da immer neue Finessen und das noch unterbringen und das unterbringen. Aber dieses Interessante und Auffällige, bei Kierkegaard gehört das zu den Eigenschaften des Bösen. Also das Gute braucht das nicht, das Gute ist einfach normal. Deswegen eher unauffällig. Sondern es ist eben so. Deswegen sagt ihm Shibidaka auch, das eigentliche Lob heißt nicht toll oder großartig oder einmalig, sondern das eigentliche Lob heißt, es ist, wie es ist. Das hat ihm irgendwann mal sehr früh eine Dame mal gesagt, nach einem Konzert, sagt er, und das ist das Beste, was man überhaupt nur sagen kann. Das ist es. Nur so. Alles andere ist schon wieder ein Stück zu auffällig. Sondern es ist so völlig eingefügt, ich drücke das für mich auch sehr oft auf mit dem Wort selbstverständlich. Es ist nur von sich selbst her zu verstehen und nicht von anderswoher, aber zugleich ist es nochmal schlechterdings selbstverständlich. Simone Weil sagt das zum Beispiel von einem Kunstwerk, er sagt, wenn man bei einem Kunstwerk bei irgendeinem Wort oder irgendeinem Ton fragt, warum der an der Stelle steht oder das, dann zeigt das entweder, dass der Fragende das Werk nicht verstanden hat, oder es zeigt eine Schwäche des Werks. Und das wendet sie dann auf die Welt im Ganzen an und sagt, deswegen gibt es da auch nichts dran zu mäkeln. Das ist einfach so, was man ja diskutieren kann. Aber das ist ihr Gedanke. Wer beim Kunstwerk an irgendeiner Stelle eine Frage stellt, warum das oder dieses da ist, dann zeigt das entweder sein noch nicht ganz verstanden haben oder eine tatsächliche Schwäche des Kunstwerks. Und so meine ich auch, hat Kritik auszusehen. Ich habe mich in ein Gedicht oder auch in eine wissenschaftliche Abhandlung, die ich zu rezensieren habe oder was auch immer, rein zu vertiefen. Und natürlich, gerade bei einer wissenschaftlichen Abhandlung, vergleiche ich natürlich auch, wie trifft das die Wirklichkeit nach meiner Meinung oder nicht. Aber beim literarischen Werk, beim Kunstwerk ist völlig klar, was will dieses Werk selber, und dass ich dann sagen kann, also hör mal, so wie ich dich verstanden habe, die dritte Zeile in der zweiten Strophe ist ein bisschen unter deinem Niveau. So müsste eigentlich Kritik aussehen, ich meine auch an Menschen. An Menschen, an Sachen oder so, und wäre auf dieser Linie. Also dass ich das Dasein im Begriff verstanden habe, um das hier aufzunehmen, mit seinem Wesentlichen und Unwesentlichen, und sage, an irgendeiner Stelle hakt es hier. Vielleicht hakt es gar nicht, denn ich habe gemeint, es hakt, und dann liegt es an mir. Dissonanzen mussten erst begriffen werden. Es mussten erst Hörgewohnheiten zum Beispiel vermittelt werden. Und heute hat es immer noch die moderne Musik schwerer als die moderne Malerei oder so. Bildende Kunst. Das kann nochmal sein, aber darauf muss es eigentlich zulaufen. Würde ich meinen. Und das wird heute, ich stimme Ihnen ganz zu, so unterlaufen, dass man sagt, nein, ich tue da eben meine technischen, also Unübertrefflichkeiten da jetzt.
Wenn beim Kennenlernen eines Menschen ist es ja im Prinzip das Gleiche. Man hat erst einen globalen Eindruck, einen Gesamteindruck. Es ist wesentlich, auf die Einzeleigenschaften einzugehen, die näher kennenzulernen.
Ja.
Aber manchmal bin ich dann nach wieder am Anfang sagt, ja, eigentlich war der erste Blick doch der richtige.
War der richtige. Ich meine auch, dass das eigentlich wieder rauskommen sollte. Und wenn, zwischendurch kann man sich auch wirklich getäuscht haben, aber nicht so oft, wie die Leute dachten, wie sie das so sagen, ist das für mich wirklich ein Punkt, wie bei uns eben die Psychoanalyse angefangen hat, irgendwie nach dem Krieg wieder, nachdem es ja vorher alles unterbrochen war, und wie das zuerst sowohl bei Ehepaaren größeren Zahl der Fälle zur Scheidung geführt hat oder bei Priester- und Ordensleuten zur Aufgabe des Berufs, weil die so beeindruckt waren von Motiven und Dingen, die ihnen vorher nicht so klar gewesen waren, dass sie diesen Schritt zu sagen, nein, das muss ich jetzt aber doch nochmal da hinein integrieren und sagen, an sich waren bei diesen anderen Fragwürdigkeiten auch die Kernmotive in Ordnung und Richtung hätten sie eigentlich nicht alle ausgehen müssen. Sicher war eine ganze Reihe, die erkannt haben, ich bin hier auf dem richtigen Weg, sei es in der Partnerwahl, sei es in der näheren Lebenswahl. Aber sicher, behaupte ich auch mal einfach so frech daher, nicht so viele, wie gemeint haben, dass es so ist. Wo das also schon hätte integriert werden können, dass das hineinkommt. Wo da jetzt genau die Grenze, das ist natürlich in jedem Fall anders und das kann man nicht grundsätzlich erörtern. Aber wenn ich es so allgemein sage, in der Form, meine ich, könnte ich es vertreten, das so zu formulieren. Irgendetwas da hineingehört. Ja, wir haben an sich noch, also 3 Minuten, aber ich glaube, es hat wenig Sinn, noch ein bisschen auf der Logik anzufangen. Die Frage ist, ob Sie noch eine Frage haben oder noch was ergänzen, noch mal ergänzen oder einwenden möchten. Bitte?
Ja, es war schon noch mal eben so diese Geschichte mit den Wahren und den Falschen.
Ja. Also bei Gott ist klar, da gibt es das. Die Frage ist, gibt es das auf der Seite des Endlichen, erstmal schon mal generell, und zweitens jedenfalls in der christlichen Tradition, nochmal die Frage nach dem Sündenfall, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt der christlichen Anthropologie, zu sagen, dass wir, so wie wir heute sind, nicht in Ordnung sind, sodass da von vornherein nochmal mit Fehlern zu rechnen ist. Also die erste Frage ist, wie ist es bei der Endlichkeit überhaupt? Da müsste man einen Streit führen mit Leibniz. Der hat ja neben anderen Übeln, also neben dem Malum Morale und dem Malum Physicum, also dem Bösen und dem Schmerzleid, noch das Malum Metaphysicum eingeführt. Der nennt die Endlichkeit, jedenfalls nach der meisten Darlegung, Oehingen-Hanow hat gemeint, man müsse das anders interpretieren, aber dem ist niemand gefolgt darin, sondern alle sagen, wenn man seine Texte anguckt, die Endlichkeit nennt er selber ein Übel. Das finde ich nicht gut und nicht richtig, aber er hat es gemacht. Aber auch wenn ich das jetzt nicht mache wie er, bleibt doch bestehen, dass Endlichkeit eben ein Element von Unvollkommenheit enthält, von Möglichkeiten, von Irrtümern, von Perspektivität und deswegen auch eben von einem gewissen Maß an möglichem Falschheit, die sicher auch eintritt. Descartes gehört ja zu den Autoren, der behauptet, dass das immer was mit Schuld zu tun hat. Der sagt, man dürfte eben nicht zu früh ein Urteil fällen. Die Antike hat das einfach stehen lassen, wo der Irrtum herkommt. Die haben das nicht weiter bedacht und hatten das als Kummer. Descartes sagt, da der Irrtum erst durch das Urteil kommt, darf ich eben das Urteil nicht zu früh fällen. Ich sehe den Stab gebrochen im Wasser und ich darf eben nicht sagen, der ist gebrochen. Und damit ist die Sache getan. Also der würde das ausschließen. Ich meine, dass schon auf dieser Ebene der Endlichkeit ein gewisses Maß an Irrtum, an Perspektivität, an Täuschung möglich und wirklich wird. Und die werden dann verarbeitet. Das kann auch mal wehtun, aber auch Schmerz gehört für mich zur Endlichkeit. Mein Beispiel war ja immer von Louis genommen, 2 Leute im Paradies, wenn ein Stein dort liegt, wo ich ihn haben will, kann er nicht dort liegen, wo du ihn haben willst, außer wir haben zufällig denselben Wunsch und das ist kaum zu erwarten in jedem Fall. Also hier gibt es Belastungen und Schwierigkeiten. Jetzt kommt dazu dieser biblisch-christliche Gedanke zu sagen, obendrein sind wir nochmal, haben wir uns der Wahrheit verschlossen und sind hier nochmal auf einer Minusseite, sodass noch mal mehr mit Fehlverhalten zu rechnen ist. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann wären wir wieder bei unserem Hegel. Muss ich deswegen sagen, ich bin überhaupt besser nicht? bezeichnenderweise sagt das die Weltweisheit im alten Griechenland wie in Asien. Das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst wieder dorthin zu gehen, woher du kamst, ist das zweite Beste. Das ist ein Satz, der von Theognis her immer wieder zitiert worden ist in philosophischen Trostschriften und in die letzte Fassung haben wir dann im letzten Stück von Sophokles im Ödipus auf Kolonos, wo das der Chor nochmal sagt. Das Beste ist, nicht geboren zu sein, doch bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kamst, das zweite Beste. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Also der normale Mensch sagt, das Leben ist kein Honigschlecken, aber in der Regel lebe ich lieber, als dass ich tot bin. Aber nicht, wenn die Leute auf eine höhere Ebene kommen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Nur die biblische Tradition sagt, Endlichkeit ist gut. Wird doppelt ausgedrückt. Gott sagt, es soll sein. Und er schaut sich's an und nach der Meinung der meisten Rabbine nach dem Sündenfall, weil wir nur einen Moment im Paradies waren, und dann sagt er, es ist trotzdem gut und sehr gut. Aber das ist gesprochen gegen eine breite Front. Das muss man schon mitsehen. Und das Ganze lässt sich natürlich nur denken, wenn es einen Maßstab des absolut Guten gibt. Deswegen bin ich gegen Heraklit, der sagt, Gut und Böse gehören zur Welt zusammen. Nein, aber Gott ist absolut gut, Ordnung, allmächtig und gut. Wahrscheinlich stört die Leute oft, weil die bei Gott zugleich an irgendeinen Mann mit Bart denken und sich nicht vorstellen kann, dass er bloß gut sein kann. Ne? Aber das ist nicht gemeint, sondern hier ist ganz prinzipiell das Absolute gemeint. Der Maßstab von. Und da behaupte ich immer, im Rückgriff darauf kann ich überhaupt nur protestieren. Ich kann nicht gegen das Böse im Namen meiner Magennerven demonstrieren. Schönen Dank.
Muss ich nicht so rennen, deswegen.